Es gibt einen Spruch, der sagt Folgendes. Das Johannesevangelium ist wie ein Teich, in dem ein Kind sicher planschen kann, der aber auch tief genug ist, dass ein Elefant darin schwimmen kann. Das Johannesevangelium wie ein Teich, wo einerseits so ist, dass ein kleines Kind sicher ein bisschen planschen kann und gleichzeitig ist es so tief, dass ein Elefant drin schwimmen kann. Sind ihr bereit für den Teich? Tauchen wir ein in den Teich. Wir lesen jetzt direkt den Anfang. Die, die eine Bibel dabei haben oder auf dem Handy, dürfen gerne mitverfolgen. Johannes 1, die ersten 5 Verse. Am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Der, der das Wort ist, war am Anfang bei Gott. Durch ihn ist alles entstanden. Es gibt nichts, was ohne ihn entstanden ist. In ihm war das Leben und dieses Leben war das Licht der Menschen. Das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht auslöschen können. Viele Geschichten beginnen ja mit den Worten, es war einmal. Unsere Jesusgeschichte hier, die beginnt ganz anders. Am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Im griechischen Urtext steht hier der Begriff Logos. Ich habe den da eingeblendet. Und mit Logos meint Johannes niemand anderes als Jesus. Wir kommen später darauf zurück, warum das so ist. In diesem allerersten Satz, und wir müssen das einfach eingestehen, das klingt schon sehr philosophisch. Hä? Also das ja irgendwie ein bisschen theoretisch abgespaced. Und trotzdem in diesem allerersten Satz stecken schon 3 ganz vielsagende und ganz präzise Aussagen. Am Anfang war das Wort. Johannes sagt hier, am Anfang war Jesus. Johannes bezieht sich in diesem ersten Satz auf die Existenz von Jesus. Bevor die Welt war, unsere Welt, wie wir sie heute kennen, bevor sie erschaffen wurde, war Jesus schon existierend. Jesus ist nicht erst in der Schöpfung entstanden. Seine Existenz startet nicht erst bei der Geburt vor ungefähr 2000 Jahren. Er war schon da, bevor diese Schöpfung ins Leben gerufen wurde. Jesus ist schon immer gewesen. Er ist ewig. Die zweite Info, das Wort war bei Gott. Wir bekommen hier eine Beziehungsinformation. Von Anfang an war Jesus und Gott, der Vater, beieinander, miteinander. Die beiden sind eine Einheit. Der eine ist ohne den anderen nicht zu denken. Ein Gegenüber zu haben, in Beziehung mit jemandem zu sein, das ist ein Wesensmerkmal von Gott. Und der dritte Hinweis, das Wort war Gott. Bei dieser Aussage geht es um die Göttlichkeit von Jesus. Jesus ist nicht einfach nur, in Anführungszeichen, Mensch. Auch nicht nur, in Anführungszeichen, einfach ein besonderer Mensch oder ein Prophet. Nein, Johannes, der dieses Evangelium geschrieben hat, nach diesen 3 Jahren, ist er zum Schluss gekommen, nein, Jesus, das ist Gottes Sohn, er ist Gott. Das war seine tiefe Überzeugung. Also schon im allerersten Satz spricht Johannes hier, er spart nicht mit Superlativen. Er beschreibt Jesus als jemanden, der schon vor der Erschaffung der Welt war. Er beschreibt ihn als jemand, der von Anfang an eine innige Beziehung und Gemeinschaft mit dem himmlischen Vater hatte. Und er beschreibt ihn als jemanden, der genauso göttlich ist wie Gott selbst. Er ist Gott, steht hier. Ein paar Aspekte aus diesem Text wollen wir jetzt etwas vertieft anschauen. Das Johannesevangelium, es beginnt mit diesen Worten am Anfang. Exakt genau diese Worte finden wir auch ganz am Anfang der Bibel. Das sind die exakt gleichen Worte, wie die Bibel als Ganzes beginnt. Wir schauen da rein, 1. Mose 1, die ersten Verse. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Die Erde war ungestaltet und leer. Finsternis lag über den tiefen Fluten und über dem Wasser schwebte der Geist Gottes. Gott sprach, Licht soll entstehen, und Licht leuchtete auf. Gott betrachtete das Licht, es war gut. Er trennte Licht und Finsternis voneinander und nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht. Es wurde Abend und es wurde Morgen, das war der erste Tag. Johannes beginnt, wir sehen es hier also, seinen Bericht mit den exakt gleichen Worten wie die Bibel als Ganzes. Warum macht er das? Ich denke erstens, er will damit diese ganz enge Verbindung vom Alten zum Neuen Testament aufzeigen. All das, was er von Jesus erzählen wird in diesem Testament, das hängt mit dem zusammen, was die Menschen schon aus dem Alten Testament gekannt haben. Es geht hier um dieselbe Person. Das Alte und Neue Testament, die sind untrennbar, unzertrennlich miteinander verbunden. Und dieser Jesus, von dem hier berichtet wird, ist derselbe Jesus, der schon am Anfang bei der Schöpfung am Werk war. Johannes 1, Vers 3, wir haben das gelesen, durch ihn ist alles entstanden, es gibt nichts, was ohne ihn entstanden ist. Ich glaube, so will die Bibel auch gelesen und verstanden werden. Egal, ob wir ganz vorne lesen, egal, ob wir ganz hinten lesen, immer mit diesem Blick auf Jesus. Mit den Hinweisen aus dem Schöpfungsbericht und dem Johannesevangelium wird klar, schon am Anfang war Gott der Vater und Jesus gemeinsam am Werk. Und im Schöpfungsbericht finden wir bereits auch einen klaren Hinweis auf den Heiligen Geist. Vers 2, und über dem Wasser schwebte der Geist Gottes. Wir haben also in den ersten beiden Versen vom Johannesevangelium und in den ersten beiden Versen aus dem Mosebuch, dem Anfang der Bibel, haben wir schon die ganze Dreieinigkeit beschrieben. Gott, den Geist und das Wort, welches Jesus ist. Ist das nicht gewaltig? Und dann, denke ich, gibt es noch einen Grund, warum Johannes mit exakt den gleichen Worten das Evangelium beginnt, wie diesen Schöpfungsbericht. In diesem ersten Schöpfungsbericht auf der linken Seite geht es um die Schöpfung der Welt. Und jetzt bei Jesus geht es um die zweite Schöpfung. Mit Jesus beginnt nämlich die Neuschöpfung. Denn wie wir aus dem Alten Testament wissen, ist es nicht bei diesem paradiesischen Zustand der Welt geblieben, der uns in diesem Bild vom Garten Eden beschrieben wird. Es ist nicht so geblieben. Obwohl Gott Licht erschaffen hat, ist Dunkelheit auf die Welt gekommen. Aber Gott hat seine Idee, seine ursprüngliche Idee nie aufgegeben. Und in Jesus selbst kümmert er sich nun höchstpersönlich um dieses Projekt. Die Verse 4 und 5 im Johannesevangelium, in ihm war das Leben und dieses Leben war das Licht der Menschen. Das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht auslöschen können. Eine total spannende Aussage, gerade eben auch, wenn wir sie in Verbindung zum Schöpfungsbericht denken. Was war das Erste, das Gott, nachdem er die Erde erschaffen hat, gemacht hat? Was war das Erste? Es war das Licht. 1. Mose 1, Verse 2 bis 3. Die Erde war ungestaltet und leer, Finsternis lag über den Fluten und über dem Wasser schwebte der Geist Gottes. Und Gott sprach, Licht soll entstehen und Licht leuchtete auf. Vorher war es dunkel und dann kam das Licht auf die Welt. Und dieses Licht war nicht die Sonne oder auch nicht der Mond oder sonst ein Stern. Die Himmelskörper wurden erst später an der vierten Schöpfungseinheit dann erschaffen. Es existiert also Licht an sich, unabhängig von Lichtträgern wie Sonne, Mond und Sternen. Und dieses Licht ist die Gegenwart Gottes. Nichts anderes. Dieses Licht ist Leben. Dieses Licht ist Gott selbst. Seine Herrlichkeit, seine Gegenwart. Das ist dieses Licht. Und jetzt lesen wir in Johannes 1, Vers 4, in ihm war das Leben und dieses Leben war das Licht der Menschen. Bis vor Jesus war die Gegenwart von Gott meistens immer irgendwo an einen Tempel gebunden. Dort konnte man Gott irgendwie und irgendwo begegnen. Dort gab es eine Art Zugang zu Gott. Mit dem Kommen von Jesus auf die Welt, da wurde alles anders. Später wird Jesus im gleichen Evangelium behaupten, in Kapitel 8, er ist das Licht der Welt. Das Licht, die Gegenwart Gottes, ist jetzt also nicht mehr länger an einen Tempel, an einen spezifischen Ort gebunden. Und es gibt auch nichts und niemanden, auch keine noch so dunkle Finsternis, die dieses Licht auslöschen könnte. Es ist da bei uns auf der Welt. Stichwort Weihnachten. Es ist noch gar nicht lange her, da haben wir vor ein paar wenigen Wochen dieses wunderbare Fest gefeiert. Überall können wir etwas wahrnehmen von der Gegenwart Gottes. Überall will Gott sein. Er will mit dir und mir, mit uns Gemeinschaft haben. Er hat den Himmel verlassen und ist zu uns gekommen. Übrigens, eine kleine Klammerbemerkung, dieses göttliche Licht, diese Gegenwart Gottes, die alles erhält, sie begegnet uns nicht nur im Schöpfungsbericht in der Bibel. Nein, auch ganz am Ende der Bibel, im allerletzten Buch der Bibel begegnet uns das wieder. Offenbarung 21, da lesen wir davon. Da wird uns beschrieben, was uns erwartet nach diesem Leben hier auf der Welt. Ein Einblick in die Ewigkeit wird uns da gegeben. Und da lesen wir genau das. Dass es keine Sonne und keinen Mond mehr brauchen wird. Und warum? Weil Gott selbst, weil Jesus seine Herrlichkeit alles erhellen wird. Was für eine gewaltige Botschaft Johannes in diesen ersten Satz, diesen ersten kleinen Abschnitt schon raushaut. Gott selbst will ganz persönlich, ganz nahe bei dir und mir sein. Will dir Licht, will dir Leben sein, will mit seiner Gegenwart bei uns sein. Ja, und jetzt wollen wir noch die Frage klären, warum Johannes Jesus hier als Logos bezeichnet, das Wort. Mit dieser Wortwahl hat Johannes eine kleine Meisterleistung vollbracht. Aber gehen wir der Reihe nach. Als Johannes dieses Evangelium geschrieben hat, hat er vermutlich nicht an uns gedacht. Er hat nicht vermutlich an das Jahr 2025 gedacht und überlegt, was könnte ich der Effige Murten weitergeben. Nein, vermutlich nicht. Man geht davon aus, dass sein Schreiben für eine Kirche in der Provinz Asia geschrieben wurde. Das ist jetzt nicht in dem Sinn für uns heute wichtig. Wichtig für uns ist, das war eine Gemeinde, in der waren sowohl Menschen mit jüdischem Hintergrund und genauso auch Menschen mit griechischem Hintergrund, also keinem jüdischen Gedankengut, wie sie aufgewachsen sind. Jetzt die Juden, die haben bei diesem Wort, bei diesem Begriff Logos, sofort eine auffällige Parallele entdeckt. Dieses Logos, dieses Wort, steht in der jüdischen Kultur für Gottes Selbstausdruck. Also etwas, das von Gott selbst her kommt oder ausgeht. Nicht etwas, was von Menschen kommt, sondern eben von Gott selbst heraus. Etwas, das von ihm in Bewegung gesetzt wird. Um das ein bisschen verständlicher zu machen, gehen wir noch einmal auf die linke Seite in den Schöpfungsbericht. Der erste Vers, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Hier auf Deutsch steht, Gott schuf, also das Wort erschaffen. Übersetzt aus dem originalen hebräischen Text steht hier, also nicht übersetzt eben, im originalen hebräischen Text steht hier bara. Ja, das ist, könnt ihr auch wieder vergessen. Aber wenn wir diesen Begriff etwas genauer anschauen, dann entdecken wir ein wichtiges Detail. Dieses Erschaffen wird nur im Zusammenhang mit Gott gebraucht. Also dieses Erschaffen, dieses Verb ist immer nur mit Subjekt Gott in Verbindung. Nie jemand anderes. Und dieses göttliche Erschaffen passiert durch ein Wort. Also Gott erschafft etwas, indem er etwas ausspricht. Sein Reden ist direkt auch Ereignis. Wir sehen das in Vers 3. Gott sprach, es werde Licht und Licht leuchtete auf. Wenn Gott etwas tut, wenn Gott etwas erschafft, wie hier in der Schöpfungsgeschichte, dann tut er das immer durch sein Wort. Indem er etwas ausspricht, geschieht es. Jetzt, gell, bei uns sind unsere Worte ja nicht immer zwingend das Gleiche wie das, was wir tun. Unsere Worte und unsere Taten, das müssen nicht die gleichen Dinge sein. Wir können etwas sagen, das bedeutet aber noch lange nicht, dass ich es dann auch wirklich tue. Und wir Menschen, wir sind bei diesem Thema erstaunlicherweise, vielleicht auch nicht erstaunlicherweise, auch sehr sensibel. Du hast aber gesagt, das haben wir bestimmt alle schon ein- oder zweimal gehört, wenn unser Verhalten eben nicht dem entspricht, was wir gesagt haben. Wenn Gott etwas sagt, dann ist das nie nur ein leeres Wort. Sein Reden ist immer auch Ereignis. Es geschieht, da passiert etwas. Man könnte fast sagen, Gott muss aufpassen, was er sagt. Denn das, was er ausspricht, das kommt nicht leer zurück. Jesaja 55, Vers 11. So soll das Wort, das aus meinem Munde geht, auch sein. Es wird nicht wieder leer zu mir zurückkommen, sondern das tun, was mir gefällt. Und ihm wird gelingen, wozu ich es sende. Johannes bringt mit seinen ersten Sätzen im Evangelium etwas ganz, ganz Starkes zum Ausdruck. Er sagt, Jesus ist dieses Wort. Eben, er ist dieses Ereignis. Wir können uns voll und ganz darauf verlassen, auf diesen Jesus. Und das, was Gott gerade auch in Bezug auf uns Menschen in der Bibel sagt, das passiert auch. All diese Zusagen, dass er dich wunderbar erschaffen hat, dass er dich liebt, dass er dich in seine Familie einlädt, dass du mit ihm leben darfst, dass er es gut meint mit dir, dass er eine wunderbare und ewige Zukunft für dich vorbereitet hat. All diese Zusagen, das sind nicht einfach nur nette Worte, die irgendwo gut klingen und ein bisschen Schulterklopfen sind für uns. Nein, das sind feste Zusagen. Das sind nicht einfach nur Worte, die halt irgendwo mal ausgesprochen wurden und jetzt noch in Form der Bibel irgendwie auf der Welt herumschwirren. Nein, das ist Ereignis. Und vielleicht sind diese Worte schon Realität geworden und vielleicht werden sie noch Realität. Für uns Menschen am sichtbarsten, dass das tatsächlich auch passiert ist, wenn wir auf Jesus schauen. Johannes 1,14 in unserem Bibeltext auf der rechten Seite, ein paar Verse weiter hinten, da steht dann, er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Die Menschen in der Zeit von Jesus, sie konnten Jesus sehen mit ihren eigenen Augen. Ja, sie konnten ihn sogar berühren, anfassen. Und Johannes war einer von ihnen. 3 Jahre lang konnte er Jesus quasi berühren. Er hat gesehen, was er getan und gesagt hat. Und er berichtet uns jetzt hier in einer Art Doku über das Leben von Jesus. Und so können auch wir heute durch das Lesen dieses Evangeliums Jesus kennenlernen. Und Johannes sagt ganz klar für die Juden, hey, Jesus ist dieses Logos, dieses Wort Gottes, das uns schon längst bekannt ist, dieser Selbstausdruck von Gott. Ja, und auch für die Menschen mit nicht jüdischem Hintergrund, also Menschen mit griechischem Hintergrund, auch sie konnten mit diesem Begriff Logos direkt etwas anfangen. Die Griechen, sie hatten noch nie etwas von einem Messias, von einem Retter gehört. Das kannten sie nicht, dieses Denken, dass man irgendwie wartet auf jemanden, der kommt und rettet. Das war ihnen fremd. Sie glaubten nicht an eine göttliche Person, wie wir das zum Beispiel eben aus der Bibel kennen. Vielmehr, und das kennen wir bestimmt auch aus unserem Umfeld, glaubten sie an eine übernatürliche Kraft, an irgendeine höhere Macht. Eine Kraft, die irgendwie verantwortlich ist, dass das Leben erschaffen wurde und das Leben jetzt auch erhalten bleibt. Und wisst ihr, was für einen Begriff man gebraucht hat, um diese Kraft, diese übernatürliche Macht zu beschreiben? Logos. Auf Deutsch übersetzt dann vermutlich nicht Jesus natürlich, sondern eher Vernunft, Geist oder eben vielleicht auch einfach übernatürliche Macht. Der Logos, das war diese schöpferische, lenkende Kraft, welche die Welt erschaffen hat und am Leben erhält. Ja, und Johannes sagt jetzt da mit diesen Worten, diese übernatürliche Kraft, und das spüren viele Menschen, auch heute noch, da muss es irgendetwas geben, das diese Welt in Schwung gebracht hat, ins Leben gerufen hat. Dieses Etwas, dieses, das höher ist als wir, das muss nicht unbekannt bleiben. Dieses Logos ist zu uns auf die Welt gekommen, damit wir diesen Gott persönlich kennenlernen können. Und der Wunsch von Johannes ist nicht nur, dass wir ihn kennenlernen dürfen, sondern dass auch wir das erleben dürfen, was er erleben durfte, nämlich dass wir Gemeinschaft haben dürfen mit diesem Logos, mit diesem Jesus. Wir haben es ja schon im allerersten Satz vom Johannesevangelium gelesen. Von Anfang an war der Logos, war Jesus mit Gott, dem Vater und sogar dem Heiligen Geist. Wir haben es im Schöpfungsbericht gesehen, das war eine Einheit, das war eine Verbindung. Und Gott wünscht sich, dass wir Teil dieser Liebesgemeinschaft werden dürfen. Und jetzt ist es nicht so, wie das vielleicht auch bei anderen Religionen der Fall ist, dass der Mensch sich diese Gemeinschaft irgendwie mit gutem Verhalten erkaufen müsste oder abverdienen könnte. Nein, Gott selbst in Jesus ist eben Logos geworden, ist Ereignis geworden. Er hat alles Nötige getan, damit wir Gemeinschaft mit Jesus haben können. Da ist etwas passiert bei Jesus, als er auf die Welt gekommen ist. Wir springen ein paar Verse weiter, Vers 12. All denen jedoch, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Wie können wir Teil dieser Gemeinschaft mit Jesus werden? Indem wir ihn aufnehmen, steht da. Aufnehmen, an ihn glauben. Es geht einerseits um ein Fürwahrhalten. Es geht vor allem aber auch um ein Vertrauen. Auf ein Ja, Jesus, ich will mich darauf einlassen. Ich will dir vertrauen. Ich will mich mit meinem Leben auf dich einlassen. Ein Ausleger hat es ein bisschen anders formuliert. Entschuldigung. Ein Ausleger, der hat das noch ein bisschen anders formuliert. Er hat gesagt, Jesus aufnehmen mit... Entschuldigung. Können wir schon das Mikro machen? Dass ich noch... Gut, danke. Excuse. Vielleicht später, oder? Er hat das so formuliert. Jesus aufnehmen mit allem, was dazugehört, das ist so ähnlich wie Nahrung zu sich zu nehmen. Wir brauchen jeden Tag Nahrung. Mein Körper bekommt dadurch Kraft, er bekommt Energie, da gibt es Vitamine, die mir gut tun und so weiter, was da alles passiert bei der Nahrungsaufnahme. Jesus aufnehmen bedeutet, dass ich Tag für Tag Jesus aufnehme, mit Jesus lebe, mit ihm rede, in Beziehung mit ihm bin, dass er mein Leben prägen, füllen und bewegen darf. Oder vielleicht noch ein anderes Bild, noch einmal mit diesem Licht. Jesus aufnehmen bedeutet, dass sein Licht, dass Jesus mit seinem Licht in mein Haus, dort wo ich bin mit meinem Leben, dass ich ihn dort aufnehme und er mein Leben, mein Haus hell machen darf. Mein Körper, mein Denken, mein alles in mir und an mir. Sein Licht soll und darf mich ausleuchten. Und dann haben wir das Recht, Gottes Kinder zu sein. Das Recht, es steht uns zu. Nicht, dann müssen wir das und das tun. Nein, dann steht es uns zu, dass wir Gottes Kinder sein dürfen. Weil Jesus alles Nötige getan hat. Was für eine Zusage. Und eben, das ist eine Zusage, die wir als Realität, als Fakt annehmen dürfen. Denn eben, was Gott sagt, was Jesus sagt, das passiert, das ist Ereignis. Es sind nicht einfach leere Worte. Jesus passiert, er ist Realität, Jesus bewegt. Johannes baut in diesen Sätzen im Evangelium eine große Spannung auf. Lange spricht er nur von diesem Logos, mit diesem Wort, Und erst einige Sätze später nennt er ihn dann bei seinem Namen, Verse 17 und 18. Durch Jesus Christus sind die Gnade und die Wahrheit zu uns gekommen. Niemand hat Gott je gesehen. Der einzige Sohn hat ihn uns offenbart. Er, der selbst Gott ist und an der Seite des Vaters sitzt. Ich lade dich ein, in den kommenden 4 Wochen dieses Johannesevangelium zu entdecken, dich damit auseinanderzusetzen. Lasst uns in diesen Teich hineingehen. Vielleicht wie ein kleines Kind ein bisschen planschen und einfach mal lesen und überrascht werden, was wir von diesem Jesus entdecken. Es kann nichts passieren. Das ist sicher. Entdecken wir, was er getan hat, was er bewegt hat. Oder vielleicht beschränkst du dich auch ganz bewusst auf diese ersten beiden Kapitel, die auch wir jetzt in diesen 4 Wochen anschauen, und du tauchst richtig ein. Lies es mehrfach in der Woche durch dieses Kapitel, diesen Abschnitt und sei ein Elefant, geh schwimmen in diesem Teich, in diesem Abschnitt. Er ist tief genug, dass ein Elefant drin schwimmen kann. Das Johannesevangelium, es wird uns eindrücklich aufzeigen, mit Jesus, da geht etwas. Da bewegt sich etwas. Er ist eine Bewegung. Jesus bewegt. Das sind nicht leere Worte, das ist Ereignis, da geschieht etwas. Und ich wünsche mir, dass wir das auch in diesen kommenden Wochen jetzt erleben dürfen. Jesus bewegt, er bewegt mich, das tut er. So wie er damals bewegt hat, so bewegt er auch heute noch mich, er ist lebendig und aktiv.